Ja, schön, dass wir, wie gesagt, zusammen sein können. Das ist wichtig. Das gehört zu den, wie soll ich sagen, Grundelementen christlichen Daseins, dass man sich versammelt nach Apostelgeschichte 2,42. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns nicht überdrüssig sind der Bibelstellen. Die Bibelstellen sind deshalb dazu da, dass wir sehen, dass es eine biblische Grundlage hat, weil alles, was passiert und was wir tun, sollte irgendwo vom Wort Gottes begründet sein. So, Zusammenkommen ist elementar wichtig und da sind wir einfach dankbar, dass das möglich ist, dass die Regierung das noch nicht verboten hat, nicht wieder verboten hat. Heute Morgen möchten wir ein Wort Gottes miteinander betrachten aus dem 2. Thessalonicher Brief. Eigentlich sind die Thessalonicher Briefe bekannt für ihre endzeitlichen Themen, aber diese Briefe sind auch eingebettet in einen historischen Kontext, in einen historischen Zusammenhang und nicht alles dreht sich um Endzeit. Es gibt auch einige andere Gedanken, die auch für uns von wertvoller Bedeutung sein können. Und vielleicht, wenn es nochmal möglich ist, möchten wir einfach das Wort Gottes respektieren und dazu aufstehen, wenn wir das lesen. Ich lese aus 2. Thessalonicher 1, Vers 1 bis 4. Eigentlich ist es ein kleines Kapitel, das nur 12 Verse hat und dennoch ist sehr viel darin, sodass wir uns einfach beschränken müssen auf die ersten 4 Verse. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, sodass ihr das wisst, falls ihr eine andere Übersetzung dabei habt. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, die Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus gehört. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist der Briefgruß, Anfang. Und dann heißt es, immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Deshalb stellen wir euch auch voll Freude und Stolz den anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin und rühmen eure Standhaftigkeit, euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, denen ihr ausgesetzt seid. Soweit mal dieser Text. Ich will noch mal um Gottes Segen bitten. Ja, Vater im Himmel, danke auch für dieses Wort, für diesen Abschnitt. Und Herr, wir haben diesen Abschnitt schon eigentlich noch gar nicht behandelt in den letzten Jahren. Wir bitten einfach dich, dass du uns segnest durch dieses Wort und dass es uns stärkt und kräftigt und auferbaut. In Jesu Namen bitten wir so, Vater. Amen. So, ihr dürft dann wieder Platz nehmen. Bevor ich zum Text komme und zu dem Thema dieses Textes, möchte ich ein kleines Alltagsproblem mit euch teilen. Normalerweise sollte man nicht Probleme miteinander teilen, sondern eher freudige Ereignisse. Aber ich hatte diese Woche so ein Erlebnis, das so ganz alltäglich ist und wahrscheinlich habt ihr auch ähnliche Erlebnisse schon gehabt, vielleicht in anderen Bereichen. Aber diese Woche machte mein Virenscanner ein Programm-Update. Und von meiner Firma aus weiß ich immer, wenn es Updates gab bei neuen Programmen, gab es anschließend irgendwelche Schwierigkeiten. Und nachdem mein Update fertig war, wollte ich mein Online-Banking starten und plötzlich ging es total langsam. Ich konnte es gar nicht mehr, also das ist so langsam, dass ich nicht mehr praktisch die Bestätigung des Vorgangs machen konnte. Das hat jedes Mal abgebrochen. Und ich habe gleich vermutet, dass es irgendwie mit diesem Virenscanner zusammenhängen muss. Kaspersky, meines Wissens russisches Programm, schon mal den Bundestag gehackt. Und da kam in mir ein gewisser Zorn auf. Wirklich ein Zorn. Es soll auch vorkommen, dass Pastoren zornig werden. Das war irgendwie so, für mich war dann jetzt plötzlich dieser Moloch Zeitverschwendung. Das Programm geht nicht, Zeitverschwendung. Und Zeit geht drauf. Das war für mich dieser Gedanke. Zeitverschwendung kostet Nerven, bis das wieder in Ordnung ist. Wer kann mir helfen? Wie kriege ich das hin? Und normal, früher ging ich immer zu Jörg, aber da Jörg im Moment nicht da ist, nicht greifbar ist, war ich da ganz auf mich allein gelassen. Und da kam mir die Idee, bei der Bank anzurufen, weil mein Online-Banking nicht mehr geht. Und dann habe ich das dem so geschildert und auch meine Vermutung gesagt. Und dann sagt er, ja, machen Sie doch mal, Sie müssen wahrscheinlich die Sicherheitsstufe der Bankverbindung wieder herabsetzen und dann könnte das behoben sein. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich noch nicht dazugekommen bin, aber ich vermute mal, dass das des Problems Lösung ist. Also mein Zorn richtete sich gegen alle Virenverbreiter, Hacker und EDV-Verbrecher, die es in dieser Welt gibt. Weil es gibt diese Würmer und das alles, das wird von irgendjemand in die Welt gesetzt. Das ist eigentlich die Macht des Bösen. Die kostet Unternehmen viel Zeit, viel Geld, um das wieder in Ordnung zu bringen. Die ganze Sicherheitstechnik ist ein Riesenmarkt. Und wenn man nicht EDV behaftet ist und das so mit der Muttermilch aufgesogen hat, kann einem das ganz schön stressen. So, wir haben also Alltagsprobleme und es geht um ihre Lösung. Das nur so nebenbei. Nun zurück zu unserem Text. Die Frage, die ich mit diesem Text verbinden möchte, ist die Frage, zu welcher Art von Gemeinde gehören wir? Wenn wir in das Neue Testament reinschauen, da könnten wir uns Folgendes feststellen, so grob gesagt, wenn wir die Gemeinde in Korinth anschauen, wo wir zwei Briefe davon haben, dann sehen wir da drin Probleme mit Unzucht in 1. Korinther 5. Und auch Probleme vermutlich mit den Geistesgaben, weil so viel erklärt werden muss. Dann bei den Galatern, da ist eine Tendenz zur Gesetzlichkeit. Bei den Philippern, da war vermutlich die Uneinigkeit und der Eigennutz irgendwo ein Problem. Bei den Ephesern, lesen wir in Offenbarung, da war das Problem, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Und bei den Laodicea, das steckt schon im Namen, der Lauheit und auch eine falsche Selbsteinschätzung. Das heißt, bei all diesen Gemeinden gab es irgendwelche Probleme, wo Paulus erklärend und korrigierend intervenieren musste und eingreifen musste. Die Frage ist, was ist mit dieser Gemeinde in Thessalonich? Wo liegt da das Problem? Und da heißt es, ich möchte aber, bevor ich zum Problem komme, beziehungsweise zum Nicht-Problem, möchte ich zuerst einmal zum Briefgruß kurz zu sprechen kommen. Es ist ja schön, dass das Leben im Haus ist. Das ist ein schönes Problem. Also, nochmal Briefgruß, nur den ersten Vers. Paulus, Silvanus und Timotheus, das war das Missionsteam. An die Gemeinde Thessalonich, die Gott, unser Vater und unser Herrn Jesus Christus gehört. Diese neue Genfer Übersetzung schreibt, dass die Gemeinde Gott gehört. Es gibt andere Übersetzungen, die das nicht so übersetzen. Grundsätzlich stimmt es ja, dass wir alle, wir sind Gottes Eigentum, weil wir sind Blut erkauft mit dem Blut Jesu. Also im Gesamtkontext kann man das stehen lassen. Eine Gemeinde gehört dem Herrn, sie gehört nicht der Gemeindebewegung. Das ist jetzt nur zuerst einmal so ein Nebengedanken. Es geht nicht um das, aber ich möchte es trotzdem mal erwähnen. Eine Gemeinde gehört nicht der Gemeindebewegung, sie gehört nicht dem Pastor, sie gehört nicht den Ältesten, sondern die Gemeindeleitung befindet sich in den Händen Jesu. Das sagt uns die Offenbarung 1. In Offenbarung 1 heißt es, als Johannes, als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn. Und wenn wir das Wort Menschensohn hören, das erinnert uns immer an Jesus. Jesus ist der Menschensohn. Und was macht jetzt dieser Menschensohn? So Johannes sieht in seiner Vision, die Jesus ihm zeigt, den Menschensohn. Und dann heißt es, und er, dieser Menschensohn, hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Also, und was sind diese Sterne? In Vers 20 wird es erklärt, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Also die Leuchter stehen für Gemeinden, wir wissen ja das, Ephesus, Smyrna und so weiter, Pergamon, Philadelphia, Laodicea, das sind die 7 Gemeinden und die 7 Sterne sind Engel. Und Engel kann auch übersetzt, dieses Wort Angelos kann auch übersetzt werden als Bote. Also die Ausleger sind sich einig, das sind die Gemeindeleiter oder Leitungen. Das heißt also, hier steht in Offenbarung 1, Jesus hat die Gemeindeleitungen in seiner Hand. Jesus trägt sie und er kann sie auch fallen lassen. In Offenbarung 3,1 bei der Gemeinde Sardes heißt es so, schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, Doppelpunkt, der, bei dem die 7 Geister Gottes sind und der, die 7 Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen, Doppelpunkt. Also hier wird nochmal bestätigt, dass Jesus, der die 7 Sterne in der Hand hält, dass er sie hält. Also er entscheidet über das Getragensein einer Gemeindeleitung. Das ist nur nebenbei. Jetzt nochmal zu dieser Gemeinde Thessalonich. Was ist das für eine Gemeinde? Die habe ich ja nicht erwähnt am Anfang. Nun, im Vers 3 und 4, Vers 3 eigentlich, dort erklärt Paulus, was die Gemeinde Thessalonich für eine Gemeinde ist. Es heißt dort immer, und die neue Genfer Übersetzung, die macht ein flüssiges Deutsch, ist aber nicht ganz so genau in ihrer wortgetreuen Übersetzung. Aber ich erkläre das, falls es abweicht. Also auf jeden Fall heißt es da immer, wenn wir für euch beten, also wenn Sie sich an die Gemeinde erinnern, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Was hat diese Gemeinde für ein Problem? Gar kein Problem. Was? Kein Problem? Das können wir nicht glauben. Jede Gemeinde hat ein Problem, oder? Muss doch ein Problem sein. Und wenn keins da ist, dann werden wir eins finden, oder? Wenn wir lange genug suchen, finden wir bei jedem ein Problem. Da könnte man denken. Aber eigentlich steht da, dass Paulus mit seinem Missionsteam wir dankbar ist. Das heißt, es gibt also eine Dankbarkeit für geistliches Wachstum in dieser Gemeinde. Diese Gemeinde Thessalonich, könnte man sagen, der Glaube der Gemeinde hat immer mehr zugenommen. Dieses Glaubenswachstum soll auch in unserem christlichen Leben nicht zum Stillstand kommen. Glaubenswachstum. Was verstehen wir unter Glaubenswachstum? Kann Glaube wachsen? Ist es wie eine Pflanze? Oder wie, was ist Glaube? Das ist auch eine Frage. Ne? Was ist Glaube? Wir lesen im Hebräer 11, der Glaube ist eine gewisse Zuversicht, das, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Da geht es um Dinge, die noch nicht da sind, aber die man für wahr hält. Also der erste Punkt ist, diese Gemeinde zeigt Glaubenswachstum. Und bei diesen Thessalonichern haben sich nicht nur, es geht nicht nur um Glaubenswachstum, sondern auch ihre Beziehung zu Gott und untereinander hat sich weiterentwickelt. Wir haben tatsächlich hier eine Gemeinde, eine positive Gemeinde, eine gute Gemeinde. Echter Glaube geht in dieser Gemeinde Hand in Hand mit der Liebe zum Nächsten. So, man könnte sagen, Glaube und Liebe gedeihen in dieser Gemeinde wie gut gedüngte Pflanzen. Gibt kein Problem. Das steht in diesen Versen nichts von einem Problem. So, eigentlich, die Gemeinde Thessalonich ist eigentlich ein Vorbild sogar für andere Gemeinden, schreibt der Paulus. Es heißt dann in, ist auch, ich habe ja 2. Thessalonicher gelesen, ich lese jetzt mal 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 6 und dann nochmal 2. Thessalonicher 1, Vers 4. Also, 1. Thessalonicher 1, 6 heißt es, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Also die Gläubigen von Thessalonich, das heutige Saloniki in Griechenland, diese Gläubigen haben Paulus nachgeahmt, ihr großes Vorbild, und Jesus, den Herrn. Und wie haben sie das gemacht? Indem ihr das Wort, so schreibt Paulus, indem ihr, Thessalonicher, das Wort in viel Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Also diese Gemeinde wird nicht gelobt, weil es einfach gut geht, sondern weil sie trotz der Drangsal festgehalten haben am Glauben. In das Wort in viel Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Also Paulus will sagen, wer in schwierigen Zeiten unter Problemen trotzdem am Wort mit Freude festhält, sich die Freude am Wort nicht verderben lässt, der ist ein vorbildlicher Christ. Ich denke, da haben wir alle noch ein Stück weit zu wachsen, oder nicht? Es soll ja dieses Wachstum im Glauben nie aufhören, war ja am Anfang auch so angedeutet. So, die Thessalonicher sind in dieser Hinsicht ein herausragender Einzelfall im Chor der Gemeinden. Ein herausragender Einzelfall in der missionarischen Praxis des Apostels. Ihr Glaube wächst. Immer, wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Also, das ist ja super, ne? Wenn jemand an uns denkt, dass er dann plötzlich ins Danken kommt, weil er so positive Eindrücke hat. Es wäre doch super, wenn es bei uns allen auch so wäre. Ich hoffe, es ist so. Vielleicht ist es ja so. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker, stellt Paulus fest. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen, also von euch zu den anderen, nimmt ständig zu. Die Liebe nimmt ständig zu. Das ist doch fantastisch, oder? So, die Thessalonicher sind ein Positivbeispiel, eigentlich ein Musterbeispiel für gelungene Gemeindearbeit. Jetzt könnte man noch mal genau ins Detail gehen, was das mit diesem wachsenden Glauben auf sich hat. Wachsender Glaube steht in Verbindung mit Drangsalen, Strich mit Glaubensherausforderungen. Und uns wird nicht genau gesagt, was jetzt in Thessaloniki für Glaubensherausforderungen da waren. Es wird nicht im Detail gesagt, aber ich habe nicht gefunden. Aber ich habe eine andere Glaubensherausforderung gefunden im Markus-Evangelium, an dem wir auch lernen können, was es mit dem Glauben auf sich hat. Und zwar gibt es im Markus-Evangelium Kapitel 9 eine Geschichte, eine Begebenheit, wo Jesus einen besessenen Jungen heilt. Ein Mann bringt seinen stummen Sohn zu den Jüngern Jesu und er möchte, dass die Jünger diesen Sohn, der einen stummen Geist hat, dass sie ihn befreien von diesem Geist. Und die Jünger sind jetzt nicht in der Lage, das zu tun. Zeitlich war das nach dem Berg der Verklärungsereignis. Und dann, weil sie die Jünger das nicht können, kommt diese ganze Gesellschaft auf Jesus zu. Und Jesus sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Boah, Jesus, bumm. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wenn ich so an unsere Tage denke, wie viele Leute glauben in unseren säkulären Bereichen, wo wir da so unterwegs sind. Oh, ungläubige Generation. Der Vater beschreibt, oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Also das war eine dramatische Situation, wenn du ein Kind hast und da ist ständig Tohuwabohu, da ist ständig Remidemi. Es entwickelt sich nicht normal, da sind einfach komische Situationen. Und dann sagt dieser Vater einen Satz. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarm mit uns und hilf uns. Und Jesus wiederholt seinen Satz. Wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Oder andere Übersetzung, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Bumm. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Boah, das ist ein Satz. Alle Dinge, das muss man erstmal verdauen. Da muss man erstmal drüber nachdenken. Was ist alles möglich? Alles ist möglich dem, der glaubt. Wenn ich jetzt ein Glaubensleben denken an mein Christsein und ich habe ja schon auch über manches gebetet, dann ist dieses alles schon hochgegriffen, oder nicht? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Glaube. Es gibt verschiedene Arten von Glauben im Wort Gottes. Die erste Art zu glauben ist der rettende Glaube. Da geht es um die Bekehrung. Wenn das Wort Gottes zu einem Menschen, ich erkläre euch mal diese drei Arten von Glauben, damit wir das vielleicht richtig einsortieren können. Die erste Art ist der rettende Glaube. Glaube heißt ja eigentlich auch Vertrauen. Das Wort Gottes, das Samenkorn des Wortes Gottes begegnet einem Menschen. Der Mensch hört es und bei manchen löst es nichts aus. Das sind nur die Schallwellen am Trommelfell, das wird ausgefiltert, kommt nichts an. Aber bei manchen, das wie durch ein Wunder, kommt dieses Samenkorn des Wortes Gottes ins Herz. Und dieser Mensch kann dieses Wort greifen und fassen, er kann es für sich annehmen und es kommt zu einem, zu einer Befruchtung dieses Wortes. Das Samenkorn des Wortes fällt auf einen guten Herzensboden und dort fasst es Wurzel und wächst und es kommt zu einer Bekehrung. Da gehört auch Gottes Gnade dazu. Epheser 2, Vers 1 bis 8. Durch Gnade seid ihr errettet. Also, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also das Wort muss ausgeteilt werden, das können wir Menschen tun und sollen wir tun. Das Wort muss ausgeteilt werden und dann braucht es noch die Gnade Gottes, dass dieses Wort fruchtet. Und dann kommt es zu diesem rettenden Glauben und zu dieser Bekehrung. Das ist die erste Art des Glaubens. Die zweite Art zu glauben ist, die lesen wir in Galater 5, 22. Und die, die sich in der Bibel auskennen, wissen, was in Galater 5, 22 steht. Nämlich die Frucht des Geistes. Und in der Liste der Frucht des Geistes, wobei wir nicht Früchte haben, sondern eine Frucht mit 9 Aspekten. Und diese Frucht des Geistes, da gibt es einen Aspekt, nämlich die Treue. Viele Übersetzungen schreiben Treue. Die alte Luther-Übersetzung von 1912 übersetzt mit Glaube. Also die Frucht des Geistes kann auch Glaube sein. Pistis ist der griechische Begriff. Glaube. Die Frucht des Geistes ist Glaube. So Glaube kann auch oder ist auch wachstümlich. Frucht ist ja wachstümlich. Frucht wächst bis zur Reife. So in Galater 5, 22 lesen wir von Glaube als Frucht oder von Treue oder von Vertrauen als Frucht. Das kann wachsen. Je mehr Umgang wir mit Jesus haben, desto mehr wächst unser Vertrauen zu Jesus. Ich denke, das ist ja logisch. Je mehr Umgang wir miteinander haben, ist ja auch bei Ehepaaren so, je mehr Jahre man zusammen ist, soll zumindest so sein, desto enger man und mehr man miteinander zu tun hat, desto mehr lernt man einander kennen. Und wenn es positiv läuft, wächst das Vertrauen und die Beziehung in einer konstruktiv-positiven Weise. So ist es auch mit Jesus. Das ist die zweite Art, Glaube als Frucht des Geistes. Und nun gibt es noch eine dritte Art von Glaube. Und die lesen wir in 1. Korinther 12. Wer sich gut auskennt im Wort Gottes, weiß, was in 1. Korinther 12, 8 bis 10 steht. Und das ist für mich, für uns als Pfingstgemeinde sowieso elementar wichtig. Denn in 1. Korinther 12, 8 bis 10, dort stehen die Gaben des Geistes. Also diese 9 aufgezählten Gaben des Geistes, wie Zungenrede, Auslegung der Zungenrede, Prophetie, Weisheit, Erkenntnis, Krankenheilung, Wunder und Glaube. Glaube kann eine Gabe des Heiligen Geistes sein. Es heißt, und dieses Wort in 1. Korinther 12, 9 ist dasselbe Wort wie in Galater 5, 22. Pistis, Glaube. Glauben einem anderen aber, also Gott gibt dem einen das, dem anderen das, einem anderen aber Glauben in demselben Geist. All diese Gaben des Geistes wirkt alles derselbe Geist. Alles derselbe Geist. Ein Geist, verschiedene Gaben. Und eine davon ist Glaube. Und genau diese Art von Glauben, wenn Gott uns die Gabe des Glaubens gibt, für bestimmte Situationen, nochmals, ich sage, Gott muss sie uns geben. Wir können sie uns nicht einfach nehmen, sondern Gott kann uns für eine bestimmte Situation einen übernatürlichen Glauben geben. Und dieser Glaube hat eigentlich keine natürliche Argumentationsgrundlage, sondern das ist ein übernatürlich geschenkter Glaube. Und genau dieser Glaube war auch gemeint, und so sehe ich das, bei dieser Heilung dieses Kranken. Wobei dort auch später steht, diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Aber weil Jesus gesagt hat, wenn ihr Glauben hättet, so könntet ihr Berge versetzen, das geht sicherlich nur mit dieser Gabe des Glaubens. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Wenn Gott uns den Glauben schenkt, dann ist alles möglich. Weil Gott kann ja alles. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott ist allgegenwärtig. Wir nennen uns Gläubige. Gläubige Menschen. Und Gott ist der, der Glaube gibt. So, um welche Art des Glaubens handelt es hier? Es sich hier um diese Gabe des Glaubens. Und dann zurück zu 2. Thessalonicher 1. Dort heißt es, wir rühmen eure Standhaftigkeit, euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, denen ihr ausgesetzt seid. So eigentlich ist dieser Glaube der Thessalonicher ein in der Not bewährter Glaube. Wir hätten gern, ich sag's mal ein bisschen provokativ, einen schönen Wetterglauben. Also uns soll es immer gut gehen und dann noch das Geschenk des Glaubens, dass wir so richtig, Jesus ist auf dem Wasser gelaufen und wir können auch alles durch den Glauben, wisst ihr, das wäre so unsere Vorstellung meistens. Aber dieser Glaube der Thessalonicher, das war einer durch die Not bewährter Glaube. Und das ist nicht so unser Ding. Das schmeckt uns ja nicht so ganz. Drangsale. Ich lese mal. Not, also ein Kennzeichen für Echtheit des Glaubenslebens ist die Bewährung in mancherlei Verfolgungen und Nöten. Also da muss sich unser Glaube bewähren. Der rettende Glaube ist der Einstieg in unser Glaubensleben. Und dann fängt der Heilige Geist an, dass unser Vertrauen provoziert wird und herausgefordert wird. Jetzt vertrau mal. Jetzt hast du die Krankheit oder das hast du oder die Prüfung. Jetzt vertrau mal Gott. Da werden wir herausgefordert. Da muss unser Glaube wachsen. Und wenn wir es dann gepackt haben, dann sind wir wieder, dann können wir aufatmen und sagen, Mensch, mit Gottes Hilfe hat es geklappt. Das war echt ein Risiko. Aber mit Gottes Hilfe ist es gelungen. Und es stärkt unseren Glauben und so wächst unser Glaube. Und vielleicht in besonderen Momenten schenkt uns der Herr, und vor allem, wenn wir geistgetauft sind, wir sind eine Pfingstgemeinde, ich glaube, das haben wir schon lange nicht mehr gehört. Geistestaufe bedeutet, dass der Herr uns erfüllt, eine zusätzliche Ausrüstung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1,8. Bei der Himmelfahrt, Jesus sagt bei der Himmelfahrt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, werden meine Zeugen sein, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Und dann fuhr er in den Himmel auf. Und an Pfingsten kam dann diese Geistesausrüstung. Diese Geistestaufe, die ist eigentlich jedem Gläubigen möglich, die kann jeder bekommen, nach der Reinigung des Herzens. Und die findet ja normal bei der Bekehrung statt. Also eigentlich kann jeder von uns, wenn er nicht in Sünde lebt, bewusst, diese Gabe des Heiligen Geistes erbitten, diese Geistestaufe. Und wer die Geistestaufe hat, man sagt ja, also wir glauben, dass das überwiegende Kennzeichen der Geistestaufe die Zungenrede ist. Und wenn wir wissen, wir haben die Geistestaufe, dann sind auch diese anderen, Zungenrede ist eine dieser neun Gaben, dann sind auch die anderen Gaben in unserem Leben möglich. Das heißt nicht, dass wir alle bekommen. In der Regel haben wir eine, zwei oder so, drei, je nachdem. Jesus hatte alle. Aber die Geistestaufe öffnet uns die Tür zu diesem überdimensional gewaltigen Glauben, dieser Glaube, der Berge sie versetzen kann. Deshalb sollten wir eigentlich die Geistestaufe anstreben. Darum beten. Jesus, taufe mich, fülle mich. Lest mal Lukas 11. Dort wird unser Vertrauen gestärkt, um die Geistestaufe zu ringen. Lukas 11. So, ich lese diese 2. Thessalonicher 1, 4 Stelle nochmal aus der Elberfelder Übersetzung. Dort heißt es, sodass wir selbst uns euer rühmen. Bei der neuen Genfer Übersetzung heißt es, wir sind stolz auf euch. Ein bisschen gewagt, über Stolz zu reden, aber hier oder zu übersetzen, hier in dieser Elberfelder, da heißt es, wir rühmen uns euer in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens, also wegen eurem Durchhaltevermögen. Die Thessalonicher hatten ein Durchhaltevermögen. Die haben nicht gleich die Flinte ins Korn geworfen, haben resigniert oder sonst etwas. Sie haben durchgehalten und eures Glaubens in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet. So, und wenn ich das Wort Drangsal höre oder Trübsal, da fällt mir immer Römer 5, Vers 3 ein. Römer 5, Vers 3, dort schreibt der Paulus an die Gemeinde in Rom, nun, wir sind durch die gerecht geworden, durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott und so weiter. Und dann schreibt er, wir freuen uns, ich lese es jetzt aus einer guten Nachrichtübersetzung, da heißt es, wir freuen uns auch dann, wenn unsere Sorgen und Probleme uns bedrängen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Durch Probleme werden wir geduldig. Oh. Okay, da steht's. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Die Elberfelder sagt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Denn Trübsal oder Drangsal oder Bedrängnis bringt Ausharren. Bringt Ausharren oder Geduld oder Standhaftigkeit. Und die Standhaftigkeit oder das standhafte Ausharren bringt Bewährung oder Erfahrung oder Festigkeit. Und die Festigkeit steigert die Hoffnung, das bringt Hoffnung. So, es geht darum, dass wir stabile Christen werden, dass wir keine Wetterfahnen sind, je nach Problemlage mal so rum, nein. Gott will uns durch Probleme, durch Nöte, durch Herausforderungen zu standhaften, stabilen, zu festen Christen machen. Charakterlich stabilen Leuten. Und das nicht so. Nicht so. Sondern ganz langsam. Über viele Jahre. Ja, viele Jahre werden wir solche Leute. So, wir brauchen einen langen Atem im Reich Gottes. Amen. Wir brauchen einen langen Atem. Ich bin auch schon am Schluss der Predigt. Die Frage ist, die ich euch stellen möchte. Und ich glaube, wir müssen uns solche Fragen stellen, weil es soll ja in unserem Leben Veränderung stattfinden. Es soll ja Fortschritte geben, so wie bei den Thessalonichern. Übrigens, einen kleinen Makel hatten die auch. Also in den hinteren Kapiteln, da kritisiert Paulus ein paar Leute, die in der Gemeinde unordentlich wandeln. Unordentlich wandeln. Und welche, die auch mit dem Arbeiten das nicht so streng genommen haben. Ich glaube, die haben sich auch mal verhalten lassen von den Mitgeschwistern. Wir Gläubige sind ja großzügig. Und, aber Paulus, der will, dass jeder arbeiten geht und niemand zur Last fällt. Das ist nur so eine kleine, ein kleiner Nebengedanke. So, die Frage ist, was wird sich nach diesem Wort Gottes in deinem Glaubensleben ändern? Man könnte sagen, zu welchen Entscheidungen führt dich dieses Wort Gottes? Gibt es da was? Gut, nicht jede Predigt, nicht jedes Wort Gottes drängt uns zu Veränderung oder zu Entscheidung. Aber wir sollten uns überlegen, wie soll denn mein Leben, die Frage ist, was muss geschehen, damit dein Glaube und deine Liebe wachsen? Bei den Thessalonichern ist ja gewachsen. Glaube ist gewachsen, Liebe ist gewachsen. Das Miteinander hat sich verbessert. Sie sind Vorbilder geworden. Die Frage ist, das ist ja schön, wenn es in Thessalonich so war, aber wir lesen ja das, damit es bei uns auch so werden soll. Es geht um Merkmale einer gesunden Gemeinde, nämlich eine Gemeinde, in der der Glaube wächst, in der die Liebe wächst, in der Dankbarkeit da ist, gesundes geistliches Wachstum stattfindet. Um das geht es. Die Frage ist, wollen wir, ist es auch unser Ziel, eine vorbildliche Gemeinde zur Ehre des Herrn zu sein? Die Gemeinden Gottes in Balingen, wäre doch schön, wenn das so übers Land sich verbreiten würde. Mensch, die Gego in Balingen. Wow, das ist eine Gemeinde. Hey, wenn du reinkommst, du spürst die Gegenwart des Herrn. Man kann es nicht erklären, aber das ist bei denen so. Und dann, wenn die singen, wenn der Lobpreis anfängt, natürlich nach Corona, jetzt ist es ja schwierig, aber bei denen, du da werde ich, da kriege ich Gänsehaut, da tut sich was. Und die Verkündigung, hey, da musst du mal hingehen, das ist eine Gemeinde. Wollen wir sowas? Die Frage ist, was ist dein Beitrag zu einer gesunden Gemeinde? Wir sind schon viel, ich muss aufhören, ja, ich weiß. Wir sind schon viele Leute begegnet, die echt super gute Vorschläge haben. Es gibt so viele Leute im Reich Gottes, die echt tolle Vorschläge haben, was man in der Gemeinde alles machen soll. Also was die anderen in der Gemeinde alles machen sollen. Es gibt so viele gute Vorschläge. Und die Frage ist, was ist bei mir? Was ist bei dir? Was ist bei uns? Was muss ich da verändern? Gibt es einen Punkt, wo Gott verändern will? Und was für eine Entscheidung muss ich treffen, dass das passiert? So, das ist die Frage. Und das war die Botschaft. Und jetzt lasst uns noch beten und den Herrn um seinen Segen bitten, dann kommen wir zum Abendmahl. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus, danke Herr auch für diese Gemeinde in Thessalonich. Danke Herr, dass sie eine gute Gemeinde waren, vorbildliche Gemeinde. Eine Gemeinde, die auch das Missionsteam zur Dankbarkeit veranlasst hat. Und Herr, wir möchten auch so eine Gemeinde sein. Lass uns auch so eine Gemeinde sein, Herr. Eine Gemeinde, Herr, wo du regieren darfst, wo du segnen darfst, wo wir Fehler nicht an die große Glocke hängen, wo wir nicht das breit treten, wenn irgendwas nicht so gut läuft, Herr, sondern wo wir alle mithelfen, wo wir alle dabei sind, wo die Liebe nicht betrübt werden darf. Herr, wo einfach ein gutes Miteinander da ist, wo dein Geist regiert, Herr. Lass uns so eine Gemeinde sein, Herr. Lass uns dahin kommen. Herr, segne uns, setz uns zum Segen, nicht nur für uns selbst hier, sondern dass diese Stadt gesegnet wird durch die Existenz und durch das Hiersein dieser Gemeinde, Herr. Herr, dass diese Stadt Segen empfängt, dass wir der Stadt Bestes suchen, so wie die Juden im Exil. Herr, hilf uns, da wo wir sind, dass wir dort Segen verbreiten. Darum bitte ich. Und Herr, du siehst auch, was in den Herzen so vor sich gegangen ist. Wer vielleicht eine Entscheidung treffen will und das auch umsetzen will, Herr, schenk Gelingen, Herr, dass eine Entwicklung, dass ein Fortschritt, dass ein Vorankommen stattfindet. Veränderungsprozesse angestoßen werden. Herr, zum Besseren, zum Guten, zu deiner Ehre, Herr. Alles zu deiner Ehre. Darum bitten wir. Amen. Wer möchte noch ein Gebet sprechen? Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ich lese euch den Abendmahltext.